Bei der Zechensiedlung muss man sich bewusst machen, gerade heute, heutzutage, das ist eine Siedlung, die gebaut worden ist für etwa 750 Bergarbeiter und ihre Familien, wenn man die damalige Familiengröße nimmt, also für etwa 5000 Einwohner. Und diese kleine Landgemeinde mit noch nicht einmal 1000 Einwohnern, die beschließt dann, grünes Licht zu geben für den Bau einer Siedlung von 5000 Leuten, die von außen dazukommen. Wenn man sich das bewusst macht in Zeiten, in denen es immer noch eine Pegida gibt, in denen es immer noch Situationen gibt, dass sich in vielen, vielen Städten, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, sofort Initiativen bilden, wenn irgendwo ein Flüchtlingsheim für 50 oder 100 Leute gebaut werden soll, dann ist das schon wahnsinnig. Und dann zeigt das, was innerhalb eines Jahrhunderts dann auch an, ja, ich nenne es mal so, sozialen Verwerfungen sich ereignen kann.
Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern. Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.
Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Mein Name ist Michael Holtkamp und dies ist Knappschuss, Episode GK32. Mein heutiger Gast ist Gerhard Schute. Er ist der Vorsitzende des Vereins für Bergbau, Industrie und Sozialgeschichte Dorsten und ist mit seinem Verein hier mein Nachbar. Also ich befinde mich mit der Graukaue ja auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Fürst Leopold in Herwes-Dorsten, dem heutigen Kreativquartier. Und genau genommen befinde ich mich hier in der Lohnhalle, die zusammen mit der Kaue und der Verwaltung nur eines von insgesamt 9 übertägigen Gebäuden ist, die heute noch erhalten sind. Und eines der anderen Gebäude ist die Maschinenhalle mit den denkmalgeschützten Dampffördermaschinen. Der Bergbauverein Dorsten ist Mieter eben jener Maschinenhalle und nutzt sie zum einen als Veranstaltungsort und zum anderen als Sitz eines Informations- und Begegnungszentrums. Ich hatte Gerhard Schute eingeladen, um mir ein bisschen was zu erzählen über die Arbeit und das Angebot seines Vereins. Da sind wir nicht wirklich zu gekommen. Eigentlich haben wir erstmal nur einen Überblick gegeben über die Geschichte des Bergbaus in Dorsten und hier der Umgebung. Es gab insgesamt 3 Bergwerke auf dem heutigen Stadtgebiet Dorstens. Das erste war die Zeche Baldur in Holsterhausen, dann kam die Zeche Fürst Leopold in Herwes dazu und schlussendlich dann noch die Zeche Wulfen im gleichnamigen Stadtteil. Im Laufe der Zeit wurden sie zusammengelegt, dann letztendlich auch mit der Zeche Westerholt in Gelsenkirchen und. Ich brauche nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, das haben wir im Gespräch dann ausreichend getan. Falls ihr weitere Informationen benötigt, dann schaut bitte auf graukaue.ruhr/GK032, also graukaue.ruhr/GK032. Da findet ihr diese Episode inklusive der entsprechenden Sendungsnotizen. Natürlich habe ich dort auch den Verein von Herrn Schute verlinkt, also den Verein für Bergbauindustrie und Sozialgeschichte Dorsten. Die Domain ist bergbau-dorsten.de, also bergbau-dorsten.de. Dort findet ihr auch eine Menge der Informationen, über die wir in dieser Episode gesprochen haben. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir das hier wahrscheinlich dann nochmal fortsetzen und über die eigentliche Arbeit des Vereins sprechen und darüber, was sie heute so anbieten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie die Maschinenhalle als Veranstaltungsort nutzen, zum Beispiel für Trauungen, aber sie bieten auch Besuche in der Maschinenhalle an, zumindest während der Saison. Ich glaube, die dauert so ungefähr von Mai bis Oktober. Und ja, aber wie gesagt, das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn ihr der Graukaue folgen möchtet, dann könnt ihr das tun auf Twitter, Mastodon, Patreon, Instagram und inzwischen auch Facebook. Und alle weiteren Informationen findet ihr eben auf graukaue.ruhe. Nicht nur zu dieser Episode, auch zu meinem Podcast-Angebot ganz allgemein. Unter dem Punkt Anschlagtafel findet ihr alle Kontaktinformationen. Und was ich noch nie so wirklich erwähnt habe, ist unter dem Punkt Gedinge findet ihr Informationen dazu, wie ihr mich unterstützen könnt. Und also in finanzieller Hinsicht meine ich damit. Und ja, wie und wo ihr Podcasts bewerten könnt und somit auch diesen hier, brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht zu erklären. Das hört ihr an anderer Stelle oft genug. Aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr das für mich tun würdet. Ja, ansonsten habe ich erstmal nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir das hier hoffentlich fortsetzen. Aber ja, das hier sind erstmal Gerhard Schute und meine Wenigkeit zur bergbaulichen Geschichte der Stadt Dorsten. Gut, wo fangen wir denn, wenn es um den Bergbauverein geht, wo fangen wir denn am besten an? 2003 oder schon
davor? Ja, man könnte davor anfangen, das wäre dann das Jahr 2001. 2001 für Fürs Leopold insofern ein einschneidendes Jahr. Da wurde die Förderung hier eingestellt. Und das war das Jahr, in dem dann auch endgültig, stand vorher schon fest, aber endgültig und auch für jeden nachvollziehbar, der hier in Herwest oder in Dorsten lebte, klar war, diese Zeche wird in wenigen Jahren, auch das Datum war schon festgelegt, nämlich 2008, endgültig stillgelegt. Dieses Jahr 2001 war dann auch das Jahr, in dem das sogenannte historische Ensemble hier fürs Leopold, also die Gebäude im Kernbereich der ehemaligen Zeche, die auch heute noch stehen, dass die unter Denkmalschutz gestellt wurden. Mhm. Völlig offen war aber noch, was passiert denn nun damit? Ja. Dann kam die Ruhrstadtstiftung von Jürgen Tempelmann oder von der Familie Tempelmann gegründet, von Jürgen Tempelmann geführt und verwaltet, kam dann auf den Plan, hat dieses historische Ensemble fürs Leopold inklusive Maschinenhalle gekauft. Und da war natürlich die Befürchtung, mein Gott, was machen die jetzt damit und, zumal sich der Einzelne auch konkret so unter Denkmalschutz, was bedeutet das jetzt, was darf er mit den Gebäuden vielleicht trotzdem machen so ja gar nicht klar war.
Wir müssen vielleicht mal kurz auflisten, welche Gebäude das sind. Das sind ja nicht allzu viele.
Also nein, es sind also zu dem Zeitpunkt 2001 bestand die Zeche noch oder die aktive Zeche fürs Leopold hatte zuletzt 52 Übertagegebäude und von denen stehen heute noch 9. Das ist das sogenannte historische Ensemble. 43 Gebäude wurden abgerissen und in 35.000 Kubikmeter Schotter verwandelt, aus denen dann die Straßen oder die benutzt wurden hier zum Straßenbau, um die alten Fundamente zu verfüllen, um die Kreisverkehre anzulegen und ähnliches mehr.
Auf YouTube findet man zum Beispiel ein Video davon, wie die Kohlenwäsche gesprengt wurde, die neben dem Fördergerüst von Schacht 2 stand.
Das war September 2010. Das war die letzte große Sprengung, die hier stattgefunden hat im Rahmen des Abrisses. Das war die Kohlenwäsche hier an Schacht 2 fürs Leopold.
Und das Fördergerüst und die Maschinenhalle, die sollten ursprünglich eigentlich auch mal verschwinden, wenn ich das richtig recherchiert habe, ne? Und die wurde dann gerettet.
Eigentlich nicht. Also das war im Prinzip schon unstrittig, dass das alte Schachtgerüst, das jetzt auch steht, dass das erhalten bleiben soll. Und auch die Maschinenhalle war so akut nicht gefährdet. Da ist auch viel drumherum erzählt worden, was nicht alles immer so unbedingt den Fakten entsprach.
Aber sie wurden irgendwann übernommen. Also du hattest gesagt, die Ruhrstadtstiftung hat sie ursprünglich mit dem kompletten historischen Ensemble gekauft. Ja, und dann wurde es übergeben an die Denkmalstiftung.
Die Ruhrstadtstiftung hat das gesamte historische Ensemble gekauft. Zudem gehörte dann auch die Maschinenhalle. Nicht das Fördergerüst. Das Fördergerüst war immer außen vor. Da galt noch Bergrecht, weil das ja noch benutzt wurde für die Wasserhaltung, für die Seilfahrt. Unten zur Pumpenkammer in 850 Meter Tiefe. Die Maschinenhalle ist auch zunächst mal von der Ruhrstadtstiftung übernommen worden, weil dann aber auch die Maschinen, die grüne und die historische Dampfördermaschine von 1912 unter Denkmalschutz gestellt wurden, waren in beiden Hallen zu wenig wirtschaftlich nutzbare Fläche. Und deshalb hat dann die Ruhrstadtstiftung für dieses Gebäude Gebrauch gemacht von dem Rücktrittsrecht und hat die Gebäude zurückgegeben an Ruhrkohleimmobilien. Wir waren dann ab 2008, unmittelbar nach der Stilllegung, als Verein bereits in der Maschinenhalle. Ja, man könnte heute so rückblickend sagen, so ein bisschen wie die Alt-68er Hausbesetzer unter nicht ganz klar definierten Besitzverhältnissen der Halle, aber von allen Seiten geduldet, sowohl von Tempelmann wie auch von der Ruhrkohle. Im Prinzip war auch jeder froh, dass sich irgendjemand gefunden hatte, der sich um die Maschinen kümmerte, der da sauber machte, der aufräumte und so weiter und so weiter. Und das, was wir dann in den Jahren bis 2010 in der Halle gemacht haben, war dann, inzwischen war die Maschinenhalle zurückgegangen an die Ruhrkohleimmobilien, war dann so überzeugend, dass die Stiftung Industrie Denkmalpflege und Geschichtskultur sich hatte überzeugen lassen, dass es richtig wäre, dieses Haus, dieses Maschinenhaus in ihr Eigentum zu übernehmen. Wenn eine solche Stiftung ein solches Haus ins Eigentum übernimmt, dann heißt das, die Besitzverhältnisse gehen von der Ruhrkohle, die Eigentumsverhältnisse gehen von der Ruhrkohle auf die Stiftung über. Und mit dieser Übergabe ist immer verbunden die sogenannte Zustiftung. Zustiftung bedeutet, das, was die Ruhrkohle hätte ausgeben müssen, um dieses Gebäude abzureißen. Das geht als Bargeld an die Stiftung Industrie Denkmalpflege. Und aus den Zinsen dieses Barbetrages, vorausgesetzt es gibt mal irgendwann wieder Zinsen, daraus würde dann die Stiftung im Idealfall das finanzieren, was ihre Aufgabe ist, nämlich den Unterhalt, Fachbegriff jetzt, an Dach und Fach. Das heißt, oben darf es nicht durchrechnen, unten das Fundament nicht wegbröckeln. Und alles, was dazwischen liegt, zwischen Fundament und Dach, also der komplette Wirtschaftsbetrieb, Maschinenhalle mit allen Folgekosten, ob jetzt Strom, Wasser, Gas oder Straßenreinigung durch die Stadt oder Müllabfuhr, das müssen wir als Pächter der Maschinenhalle dann selber finanzieren.
Wir müssen nur, damit keine Verwirrung entsteht, es gibt bei der ganzen Entwicklung, ich habe es natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert, aber kenne mich definitiv nicht annähernd so gut damit aus wie du, aber da waren und sind viele Leute und viele Stiftungen und Gesellschaften irgendwie involviert gewesen oder bis heute involviert. Und die Ruhrstadtstiftung, die wir schon erwähnt haben, ist was anderes als die RAG-Stiftung. Ne?
Ja, also natürlich.
Nur damit, ist etwas, wenn Leute, die vielleicht hier aus der Region nicht kommen.
RAG-Stiftung, das ist die Holding im Grunde genommen, die den Altbesitz Ruhrkohle verwaltet. Das ist die Stiftung, die die Ewigkeitskosten des Bergbaus zu bewältigen hat, unter anderem dafür sorgen muss, dass das Ruhrgebiet nicht im Grubenwasser ertrinkt. Allein die Pumperei kostet jährlich so an die 250 Millionen Euro. Das ist das, was die Ruhrkohle-Stiftung erwirtschaften muss. Die Ruhrstadtstiftung ist eine rein private Stiftung hier der Familie Tempelmann.
Genau. Die jetzt, also zum einen das Kreativquartier hier in Dorsten
betreibt. Die hier das gesamte Kreativquartier, die ist hier auf Dorsten beschränkt zunächst mal, wenn ich das Engagement nehme. Die betreibt hier das Kreativquartier und sie ist vertraglich an die Stadt Dorsten gebunden. Vertraglich insofern für das, was jetzt steht, Maschinenhalle ist jetzt außen vor, für die anderen Gebäude, also die ehemalige Lohnhalle, die ehemalige Verwaltung, die ehemalige Kaue, ehemalige Trafo-Gebäude und die ehemalige Turbinenhalle. Dafür gibt es Entwicklungspläne.
Entschuldige mal eben. Ja. Das Trafo-Gebäude ist hier vor Kopf, das wo das Mezzomar,
drin ist.
Und die Galerie der Traumfänger.
Ja. Und das Turbinengebäude, das ist das große leerstehende Gebäude. Wenn man durch das durch die Torhauseinfahrt auf Zechengelände kommt, sofort auf der rechten Seite, das jetzt noch leer steht.
Okay. Auch Kesselhaus.
Auch genannt. Kesselhaus genannt, ja.
Okay, das heißt, das historische Ensemble ist also einmal das Kesselhaus bzw. Turbinenhalle, dann haben wir die Maschinenhalle, dann haben wir das Trafo-Haus und dann haben wir den Gebäudekomplex, in dem wir uns jetzt hier befinden.
Also, mit Lohnhalle, Verwaltung und Kaue.
Genau, und das Fördergerüst, hattest du gesagt, ist außen vor.
Ja.
Der Aldi und Edeka, das sind Neubauten.
Das sind Neubauten. Die riesige Fläche, auf der das Außengelände von Fritz Leopold war, mit den vielen Ersatzteilen, mit dem Holzlager früher, mit Fahrradschuppen, mit Ausbildungswerkstatt, mit anderen Werkstätten und so weiter und so weiter. Dann auch Richtung Osten jetzt, Kraftwerk von der Steag stand da noch. Dann noch mal ein Stückchen weiter war die Ruhrgas mit ihren Anlagen. Also diese riesengroße Brache, das muss man wirklich sagen, das gibt's an ganz, ganz wenigen ehemaligen Zechenstandorten im Ruhrgebiet nur. Die ist jetzt aktuell zu weit über 80% vermarktet. Man sieht ja auch, dass hier schon sehr viel wieder entstanden ist, auch neue Arbeitsplätze entstanden sind. Ist natürlich für die Stadt Dorsten sehr wichtig, aber wenn ich es jetzt mal hier auf die Zechensituation reduziere, ist es natürlich auch für das ehemalige Zechengelände sehr wichtig und für uns als Bergbauverein, wir betreiben ja die Maschinenhalle. Viele Leute werden dann eben, wenn sie hier geschäftlich unterwegs sind, wenn sie einkaufen gehen oder sonst irgendetwas kommerziell zu erledigen haben, werden unter der Woche auf diese Gebäude aufmerksam und kommen dann auch oft und häufig am Wochenende wieder, einmal um hier die Gastronomie zu besuchen oder eben dann auch, um in die Maschinenhalle zu kommen.
Ja. Das ist, um das historische Ensemble nochmal abzuschließen, also es gibt die beiden
Torhäuser
an der Halterner Straße.
Ja.
Und dann das Leo, ist das ist ein kompletter Neubau?
Das Leo ist ein kompletter Neubau. Das ist das soziokulturelle Zentrum, so ist der Fachbegriff für den Stadtteil Herves. Im Schwerpunkt ist es ein Jugendheim. Es ist aber zeitgleich auch ein Bürgerhaus. Das heißt, Vereine, Verbände, Initiativen, Hobbygruppen, wer auch immer, können sich für den Bürgerhausbereich auch anmelden und wenn da Räume zur Verfügung stehen, für ganz kleinen Euro da ihren Aktivitäten dann nachgehen. Und es wird im Stadtteil sehr, sehr gut angenommen, muss man sagen. Es hat sich ein bisschen hingezogen, das ist alles realisiert worden im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Herves, musste also bis 2015 fertig sein. Das war schon auf Messerschneide, ob das wirklich gelingt in diesem Fall, das so pünktlich fertig zu kriegen, hat dann aber auch geklappt. Wir haben einen Raum im Leo, das ist der Kurzname, sind auch Mitveranstalter des Leo, sind die Kirchen beteiligt, da ist die Stadt beteiligt und dann sind wir beteiligt und das läuft wirklich sehr gut, muss man sagen.
Also wenn du von wir sprichst, meinst du den Bergbauverein, dessen Vorsitzender du bist und der mit vollem Namen Verein?
Ja, der volle Name, da geht's schon los. Vielleicht war es ein Gründungsfehler, ich weiß es nicht. Also der volle Name ist Verein für Bergbau, Industrie und Sozialgeschichte Dorsten. Wenn man dann will, macht man noch e.V. dahinter für eingetragener Verein. Es gibt sicherlich Vereinsnamen, die sind kürzer, prägnanter und präziser. Wir machen es dann in Kurzform und nennen uns einfach Bergbauverein.
Ja, ist auch gut.
Mit dem eigenen Logo. Das Logo ist noch, ist so die stilisierte Lohnhalle, ist geschuldet der Gründung dieses Vereins im Dezember 2003. In der ersten Satzung, die der Verein hatte, war noch drin, er wolle sich kümmern um den Erhalt und die Nutzung aller bis dahin noch stehenden hier ehemaligen Zechengebäude. Das heißt, die Satzung formulierte einen Anspruch, der gar nicht zu realisieren war, denn wo ich kein Eigentum habe oder kein oder nicht pachten oder mieten kann oder was auch immer, kann ich auch nicht qua Satzung den Anspruch erheben, für die Gestaltung und dieses und jenes solcher Räumlichkeiten zuständig zu sein.
Ne? Ja, es gibt Vereine, die widmen sich der dem Naturschutz und die haben auch keine Eigentum
an
der
Natur. Ja, sicher, sicher.
Aber das gegenüber vom Leo auf der anderen Straßenseite von der Fürst-Leopold-Allee, das Gebäude, wo jetzt das Fitnessstudio drin ist, das Fitnessloft Dorsten, das ist doch auch ein ehemaliges
Zechengebäude. Ist auch ein ehemaliges Zechengebäude, das ist ein ehemaliges Laborgebäude. Da war überlegt worden, bevor das Leo gebaut wurde, war die Alternative überlegt worden, möglicherweise dieses Gebäude umzubauen, zu sanieren, restaurieren, wie auch immer, und dann als Jugendheim zu nutzen. Das Gutachten, das die Stadt Dorsten damals in Auftrag gegeben hat, kam dann aber zu dem Schluss, in Klammern wenig überraschend, Klammer zu, dass ein Neubau wirtschaftlicher sei, als den Altbau da zu nutzen.
Also ich war Ende Oktober, war ich da drin für ein Probetraining, also beim Fitnessloft, und das gefiel mir echt gut. Also es ist natürlich, ich glaube, die haben Anfang dieses Jahres erst eröffnet, moderne Geräte, also die haben so ziemlich genau das, was ich möchte, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen wütend, dass die zurzeit nicht geöffnet haben dürfen. Aber das nochmal, also wegen Corona. Ne? Ja. Aber ist ein anderes Thema.
Also ich denke, ich habe es mir auch angeguckt, ohne dazu trainieren. Ich denke, die Atmosphäre in dem Gebäude, die ist schon stimmig, und da kann man sich durchaus wohlfühlen.
Ja, mit Blick auf den, also in westlicher Richtung, mit Blick aufs Fördergerüst. Und für mich natürlich optimal, ne, weil ich wohne im Marienviertel. Und da ist jetzt in der direkten Umgebung, da ist das B-Fit ist da und so, aber ansonsten auch Supermärkte und so, das ist da alles ein bisschen schwierig. Und ich habe hier auch fürs Leopold, also um mein Büro herum, habe ich alles, was ich brauche. Ja. Und unter anderem jetzt eben Fitnessstudio. Ja. Also für mich ist das optimal und mir hat es echt gut gefallen. Ja. Und ich hoffe mal, dass die vielleicht schon vor dem 20. Januar wieder aufmachen dürfen.
Also man kann ja über all diese Corona-Auflagen kann man so und so denken. Ich gehe da eigentlich sehr pragmatisch ran. Auch wenn es der Verwaltung, wenn es den Behörden mehr Arbeit machen würde, für mich ist eigentlich ausschlaggebend, wenn jemand ein schlüssiges Hygienekonzept vorweisen kann, dann kann er auch seinen Betrieb öffnen. Alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, wir machen jetzt alle Restaurants zu, wir machen alle Kinos zu, wir machen alle Theater zu. Erstmal geht sehr viel an Kultur verloren auf die Art und Weise. Und zum Zweiten werden die Menschen auch meines Erachtens in ihren Freiheitsrechten da letztendlich doch zu stark beschnitten. Und man muss ja auch mal an die Wohnsituation der Mehrheit der Bevölkerung denken. Ich habe ein Eigenheim, ich kann im Zweifelsfall, wenn ich in Quarantäne sein müsste, könnte ich mich auf die Terrasse setzen, ich könnte mich im Garten bewegen, ich kann mich im ganzen Haus bewegen. Wer auf 60, 70, 80 Quadratmetern in einer Mietwohnung in der zweiten oder dritten Etage sitzt, möglicherweise noch 1, 2, 3 Kinder zu versorgen hat und keinen Balkon hat und keine Terrasse hat und keinen Garten hat, dem zu sagen, du darfst auch nicht ins Kino, du darfst nicht ins Fitnessstudio, und eigentlich solltest du auch nur rausgehen, wenn du deinen Hund ausführst oder wenn du einkaufen gehst. Wie lange sollen die Menschen das denn aushalten? Das geht gar nicht.
Nee, ich bin ganz deiner Meinung. Ich mag den schwedischen Ansatz. Ich mag es, den Leuten was zuzutrauen. Und die meisten gehen da ja mit viel Sinn und Verstand ran und machen sich ja ihre eigenen Gedanken, wo sie jetzt hingehen müssen oder welchen Aktivitäten sie jetzt nachgehen müssen und auf welche sie vielleicht auch mal verzichten können. Und also jemand, der mit mehreren Leuten in so einer Eigentumswohnung wohnt, ja, der ist in einer ganz anderen Situation als ich, der zum Beispiel alleine wohnt. Ne? Ich habe nicht nur meine eigene Wohnung, ich habe auch hier mein eigenes Büro. Ja, üblicherweise komme ich mit nicht allzu vielen Leuten in Kontakt, vor allem, oder ich kann es recht gut vermeiden. Und warum kann ich nicht zumindest ins Fitnessstudio gehen? Also dahin, wo die meisten Leute recht jung und recht gesund sind und wo sie sogar noch was für ihre Gesundheit tun.
Also wir machen ja, ich mach's mal am Beispiel Maschinenhalle fest. Maschinenhalle wird im Saisonbetrieb gemacht wegen der Heizproblematik. Es ist im Winter einfach saukalt in dem Gebäude und diesen Riesenraum, 25 Meter lang und 15 Meter breit, 15 Meter Deckenhöhe, den können Sie nicht auf Wohnzimmertemperatur hochfahren. Das wäre unbezahlbar. Ja. Wir haben Gasstrahler für den Veranstaltungsbereich, das reicht dann auch aus für die Übergangsjahreszeiten. Ansonsten ist eben im Winter halt geschlossen. So, in diesem Jahr war es so, dass der Saisonstart wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Saisonstart ist traditionell immer, weil die Saison gekoppelt ist an die mitteleuropäische Sommerzeit, der letzte Sonntag im März, fand nicht statt. Die Saison begann, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine im Juni erst. Bis dahin war also erst schon mal geschlossen. Von Juni bis Ende Oktober, letzter Oktobersonntag ist die Saison beendet, haben wir dann tatsächlich öffnen dürfen, unter Corona-Auflagen. Das heißt, wir haben so ein Gerät angeschafft, an dem die Leute sich problemlos die Hände desinfizieren konnten. Wir haben Masken angeschafft, falls jemand keine Maske mitbringt. Wir haben Anwesenheitslisten geführt. Wir haben Aufkleber auf dem Boden gemacht, damit vor den Toiletten und so weiter Abstände eingehalten werden. Wir haben gezählt. Anfangs durften wir nur 30 oder 40 Leute in die Halle lassen. Dann waren es ein paar mehr. Also musste oben eine Aufsicht sein, unten musste eine Aufsicht sein. Wir haben für die Corona-Saison in diesem Jahr dann auch keinen Eintritt genommen, sondern um diesen das Hin und Her mit dem Geld zu vermeiden, haben die Leute gebeten, wer stattdessen eine Spende hier in die Box werfen will, dem sagen wir ein herzliches Dankeschön, aber Eintritt haben wir nicht genommen. Und die Erfahrung war, dass man eben, wenn man ein solches Hygienekonzept hat und wenn man auch darauf achtet, dass es eingehalten wird, dann ist zum Beispiel ein solcher Museumsbetrieb, wir hatten tolle Ausstellungen in diesem Jahr, unter anderem von Peter Körber mit seinen Fotos, dann ist ein solcher Museumsbetrieb auch aufrechtzuerhalten. Genau das Gleiche bei den standesamtlichen Trauungen. Im März durften standesamtliche Trauungen in dieser riesigen Maschinenhalle nur in der Besetzung stattfinden, Standesbeamter plus Brautpaar. Das ist eine traurige Angelegenheit. Es soll der schönste Tag des Lebens für dieses Brautpaar werden, immer in der Hoffnung, dass die Ehe tatsächlich dann auch so lange hält. Und dann sitzen die beiden da alleine und der Standesbeamte steht vor ihnen. Ich habe damals gedacht, Respekt für das Brautpaar, das dann trotzdem diesen Termin genommen hat und bei diesem Termin geblieben ist. Es zeigt dann eben, es ging ihnen nicht in erster Linie um das Event, sondern es ging ihnen um die Trauung, es ging ihnen um sich selber und nicht um die Gäste. Das finde ich dann ganz toll, wenn man dann die Trauung trotzdem an- und Abführungszeichen durchzieht. Wir hatten dann im Laufe der Saison Trauungen mit 40 bis 50 Leuten, hätten noch mehr machen können nach den Auflagen, haben dann von uns aber da die Grenze gezogen bei 45 bis maximal 50. Und auch da hat sich gezeigt, wenn man das mit dem entsprechenden Hygienekonzept macht, also Masken, bis man seinen Sitzplatz erreicht hat, Hände desinfizieren, Anwesenheitsliste führen, dann geht das. Und toi, 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 letzte Trauung war am 7. November. Wir haben bis heute kein einziges Infektionsgeschehen aus einer dieser Hochzeitsgesellschaften heraus in der Maschinenhalle gehabt. Und das sind bei 60 Trauungen, ich sag mal, alles in allem gerundet jetzt, waren das etwa 2.000, 2.500 Leute, die bei diesen Trauungen in der Maschinenhalle waren. Wenn ich jetzt die Besucher dazu nehme, dann landen wir etwa bei 4.000 Besuchern. Die haben wir ohne Infektionsgeschehen problemlos durch die Saison gebracht oder durch die Maschinenhalle gebracht in dieser Saison. Und das zeigt, wenn man verantwortlich mit den Dingen umgeht, dann ist das auch zu handeln.
Ja, denke ich auch. Ja. Und dann, ich meine, ich bin voll und ganz der Meinung, dass sowas wie Trauungen stattfinden dürfen sollten. Und das ist ja an sich auch der Fall. Nur ich finde, ich verstehe diese willkürliche Diskriminierung nicht. Einerseits müssen gastronomische Betriebe und Fitnessstudios komplett geschlossen haben. Andererseits sind so Sachen wie Trauungen oder auch Gottesdienste irgendwie noch zulässig. Und das irgendwie entbehrt meines Erachtens jeder Logik. Ja. Und wir tun eben, also für mich als Kunde, nicht nur von den Restaurants hier, sondern auch vom Fitnessstudio. Für mich ist das schade, aber vor allem für die Betreiber ist das schade und nicht wirklich nachvollziehbar. Ja, das ist hier auf dem Gelände, ist es jetzt seit Anfang November natürlich wieder viel ruhiger hier. Unten in der Lohnhalle ist sonst immer das Dali, eine Tapas-Bar, die von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat. Das bringt immer ein bisschen Stimmung und Leute ins Haus und die haben sich jetzt den Sommer über einiges überlegt und haben sich ausgebreitet. Also die sind aus ihren eigentlichen Räumlichkeiten heraus noch expandiert in den Innenraum der Lohnhalle, wo sie eigentlich nicht hingehören sozusagen.
Ja.
Aber die haben sich was überlegt, ne? Weil die wollten halt mehr Abstand halten zwischen den Tischen. Und ich nehme mal an, das hat gut funktioniert. Und dann kam Ende Oktober rigoros die Anweisung, dass sie dann im November nicht mehr geöffnet haben dürfen. Und das ist schade. Ne? Aber gut, die Leute hören zurzeit wahrscheinlich genug über Corona und ja, sind schon leid.
Ja, ja.
Wie ist das mit den, hier führt ja in Ost-West-Richtung, führt ja hier noch die Bahntrasse lang, ja. Nördlich davon. Gibt es da noch irgendwelche Gebäude, die ursprünglich zur Zeche gehörten?
Der Rundbau, die ehemalige Kohlenwäsche gehört noch mit dazu, wo heute der
Humbert
drin ist mit seinem Recyclingbetrieb. Das gehörte noch mit zur Zeche. Die Bahntrasse, die ist noch aktiv. Und zwar ausschließlich für das Umspannwerk kurz vor Lippramsdorf, Kusenhorst. Da werden regelmäßig Trafos transportiert. Das war ein Teil der ehemaligen Zechenbahn, die früher hier vom Herwester Bahnhof aus aufs Zechengelände führte.
Ja, also was die Bahn anbetrifft, es gab einmal hier oder die eine Bahntrasse, die es jetzt noch gibt, die würde, wenn man von Dorsten aus Richtung Norden, also Richtung Herwes-Dorsten fährt mit dem Zug, dann überquert man den Kanal und die Lippe und dann letztendlich die Halterner Straße, kurz bevor man zum Herwester Bahnhof kommt. Und da geht dann rechts eben diese eine Trasse ab Richtung Osten. Ja. Und die führt dann bis Lippramsdorf, also bis Haltern.
Ja, nee,
kurz davor.
Bis kurz davor. Das ist einmal die Bahnlinie nach Coesfeld. Und eine nach Borken.
Ja.
Abgezweigt von der Bahntrasse da, die gibt es auch nach wie vor noch. Das ist die Dorstener Hafenbahn. Die ist ja nach wie vor in Betrieb. Und dann gab es noch ergänzend dazu von Fürst Leopold aus die konzerneigene Zechenbahn, die über die Lippe zum Kohlehafen am Kanal geführt hat.
Genau, und da ist jetzt ein Radwanderweg.
Da ist jetzt ein Radwanderweg eingerichtet. Die Brücke ist, hat über 5 Jahre gedauert, in 5-jähriger Arbeit dann wieder hergestellt worden. Sie ist ja zwischenzeitlich komplett für Fußgänger und Radfahrer gesperrt worden. Auch so eine Maßnahme. Ich habe die nie nachvollziehen können, aber gut, es ist passiert.
Die Sperrung jetzt.
Oder? Ja, ja, ist Vergangenheit. Da sind vorher zig Tonnen schwere Züge drüber gefahren. So, und jetzt war der Punkt erreicht, der Zugverkehr ist eingestellt. Fußgänger und Radfahrer. Nun war aber das Geländer auf der rechten Seite 10, 15, 20, ich weiß nicht wie viel Zentimeter zu niedrig.
Okay.
Die Brücke ist nicht gesperrt worden, weil sie baufällig war, sondern aus diesen Sicherheitsgründen.
Aber hier in der Lohnhalle, wir haben doch hier die Laubengänge, das sind ja auch Geländer, die sind auch nicht so hoch, wie sie heutzutage sein müssen.
Nein, nein. Aber das ist, Gott, da wollen wir keinen schlafenden Hunde wecken.
Ja.
Das ist abgenommen und ist auch in Ordnung.
Schneide ich wieder raus.
Ja, unbedingt.
Gut, also diese Brücke, das ist die blaue Brücke, die da über die Lippe führt. Ne? Das heißt, wir befinden uns im Stadtteil Herwest, der mittlerweile zu Dorsten gehört, aber zu Beginn des Bergbaus hier noch nicht.
1913, also die wirtschaftliche Förderung fürs Leopold hat 1913 begonnen und das ereignete sich in der bis dahin selbstständigen Landgemeinde Herwest. Diese Landgemeinde Herwest, Anfang des 20. Jahrhunderts, im Prinzip ein Dorf mit wenigen 100 Einwohnern, wird dann der Kohle quasi überrascht. Probebohrungen hier haben Erfolg Und es kommt der Antrag an den Gemeinderat dieser Landgemeinde Herwest, hier eine Zeche bauen zu dürfen und parallel zur Zeche dann auch eine Zechensiedlung für die Bergarbeiter bauen zu dürfen. Mhm. Das mit der Zeche war schnell erledigt, wenn man denn so will. Die steht auf einem Gelände, das landwirtschaftlich nur sehr schwer zu nutzen war. Im Prinzip für Ackerbau und Viehzucht fast schon ungeeignet war von der Topologie her. Gleiches gilt auch für die Zechensiedlung. Und bei der Zechensiedlung muss man sich bewusst machen, gerade heute, das ist eine Siedlung, die gebaut worden ist für etwa 750 Bergarbeiter und ihre Familien, wenn man die damalige Familiengröße nimmt, also für etwa 5000 Einwohner. Und diese kleine Landgemeinde mit noch nicht einmal 1000 Einwohnern, die beschließt dann, grünes Licht zu geben für den Bau einer Siedlung von 5000 Leuten, die von außen dazukommen. Wenn man sich das bewusst macht, in Zeiten, in denen es immer noch eine Pegida gibt, in denen es immer noch Situationen gibt, dass sich in vielen, vielen Städten, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, sofort Initiativen bilden, wenn irgendwo ein Flüchtlingsheim für 50 oder 100 Leute gebaut werden soll, dann ist das schon wahnsinnig. Und dann zeigt das, was innerhalb eines Jahrhunderts dann auch an, ja, ich nenne es mal so, sozialen Verwerfungen sich ereignen kann. Ja. Es war ein ganz anderes Bewusstsein damals. Man hat die nicht mit offenen Armen aufgenommen, das will ich nun wirklich nicht behaupten, im Gegenteil. Es gab durchaus Vorbehalte, sie waren ja auch sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung. Wenn man mal die alte Dorfbevölkerung nimmt in Herwest, durchweg gebildete Familien, konservativ geprägt, durchaus auch wohlhabend, jedenfalls nach damaligem Maßstab wohlhabend. Es waren Kaufleute, es waren Selbstständige, es waren Landwirte. Und politisch eher Richtung Zentrum orientiert. Das war der Bestand Herwest, Dorf Herwest.
Also typisch Münsterland.
Typisch Münsterland. Und jetzt kommen die Leute zum Beispiel aus Masuren. Ein Drittel der Erstbewohner in der Zehensiedlung fürs Leopold waren Masuren. Was waren das für Leute? Das waren Leute, die hatten bis dahin ihr Leben, Lebensunterhalt verdient als Tagelöhner auf den großen Gütern, die es oben in Masuren gab. Mhm. Vorwiegend ungebildet. Nicht katholisch, sondern evangelisch. Nicht zum Zentrum hin orientiert, sondern sozialistisch, wenn nicht gar kommunistisch.
War die Region hier damals überwiegend katholisch?
Ja. Ja,
also,
ja.
Weil heutzutage ist, also wenn man hier aufwächst oder in den 90ern, als ich hier aufgewachsen bin, da sind die beiden christlichen Konfessionen ja ziemlich paritätisch verteilt. Ja, ne? Das war ja. In meinen Schulklassen ja. War das immer so, da gibt es ungefähr genauso viele
Das hat sich geändert, Kinder, aber ursprünglich ist das hier eigentlich katholisches Land.
Ja. Ja. Was das Münsterland, also das ländliche ja eigentlich immer noch ist.
Ja,
ne? Mein Opa kommt übrigens, oder nicht er, aber seine Eltern kommen ursprünglich aus Masuren, aus Frauenburg, ich glaube Frauenburg, jetzt ja. Fromburg, da wo Kopernikus tätig war. Ja. Und 1911 sind meine beiden Urgroßeltern aus damals Ostpreußen umgezogen nach Oranienburg bei Berlin. Und da ist dann 1912 mein Opa geboren worden und der ist dann im Laufe des Zweiten Weltkriegs irgendwie hier ins Ruhrgebiet gekommen und ist dann hier hängen geblieben, hat meine Oma kennengelernt und so wurde hier. Ja. Und die Seite der Familie kommt hier aus der Ecke. Also ist er zumindest indirekt auch einer dieser Zuwanderer.
Ja, ne? Ja, und das war die Situation halt und es hat Vorbehalte gegeben gegenüber den Siedlern, gegenüber den Bergarbeitern hier. Das ist überhaupt keine Frage. Es gab unterschiedliche Vereine. Herwest Dorsten hatte seine eigenen Vereine. Dorf Herwest hatte seine eigenen Vereine. Es ist bis heute so geblieben. Es gibt zwei Schützenvereine. Auch die Kirchen sind ja getrennt worden. Es gab die alte, schöne, sehr schöne St. Paulus-Kirche unten im Dorf, die es ja auch heute noch gibt. Das war die katholische Gemeinde des Dorfes. Die Siedlung bekam ihre eigene katholische Kirche, auch ganz bewusst als Arbeiterkirche so gebaut. Das war die Josefkirche mit der dazugehörigen Josefschule. Im Dorf gab es die Paulusschule. Also das macht schon deutlich, dass es da natürlich auch getrennte Lebensbereiche gab. Und in der Siedlung gab es dann auf der einen Seite die katholische Kirche, die gerade genannte Josefkirche, und auf der anderen Seite der Siedlung Richtung Westen gab es dann die evangelische Kirche, die Kreuzkirche mit der evangelischen Schule, Augusta-Schule. Das hat sich ja erst geändert mit Einrichtung der Gemeinschaftsschulen. Ich glaube, in den 1960er Jahren war das.
Ja. Der Umstand, dass Herwist sich das oder dass die Herwister Bevölkerung sich damit einverstanden erklärt hat, durch Zuwanderung sich zu verfünffachen, ist bemerkenswert, aber ist fürs Ruhrgebiet gar nicht mal so ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, inwiefern da sowas wie Volksabstimmungen stattgefunden haben oder so, aber zumindest der Umstand, dass Gemeinden, Städte, Dörfer derart stark gewachsen sind.
Ja, da muss man einfach sehen, die Kohle ist im Ruhrgebiet ja von Süden kontinuierlich nach Norden weiter fortgewachsen, so wie die Lagerstätten im Süden wirtschaftlich ausgenutzt waren, ist Zug um Zug der Bergbau weiter Norden gewandert. Er musste dann aber auch tiefer werden. Dazu brauchte es die Dampfmaschine, um das Wasser pumpen zu können und so weiter. Auch deshalb natürlicherweise erst die Nordwanderung des Bergbaus, erst mit fortschreitender Mechanisierung. Und es war so, dass man natürlich gesehen hatte, auch in Städten wie Dorsten, dass Städte mit Kohle, mit Bergbau, mit den Arbeitsplätzen, die dranhängen, sehr viel Geld verdienen können. Dass Städte reich werden können über Industrialisierung. Das ist ja im Ruhrgebiet durchaus so gewesen. Also Städte wie Essen, die Kruppstadt Essen plus Bergbau dazu, war ja mal eine sehr reiche, eine sehr wohlhabende Stadt. Und wenn man mal überlegt, es gab früher, heute gibt es sie nicht mehr, gab es die Lohnsummensteuer. Was heißt das? Lohnsummensteuer heißt, Arbeitgeber mussten für jeden Beschäftigten in ihrem Betrieb, in der jeweiligen Stadt, in dem jeweiligen Dorf, einen bestimmten Obolus an die Stadtkasse entrichten. Das war eine kommunale Steuer, diese Lohnsummensteuer, und war auch kommunal zu entrichten. Das erklärt, warum es zum Beispiel in der Nachbarstadt Mahl, diese Lohnsummensteuer ist in den 1970er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ist sie abgeschafft worden. Bis dahin war Mahl eine der reichsten Städte hier im nördlichen Bereich. Ja, chemische Werke, Auguste Victoria, viele tausend Beschäftigte. Und nachdem die Lohnsummensteuer gestrichen worden ist, da ging es dann auch in den Städten bergab.
Lohnsummensteuer heißt, die Arbeitgeber mussten
pro Beschäftigten.
Okay, aber Lohnsummensteuer, weil sie irgendwie auf die aggregierten Löhne, die sie ausgezahlt haben, mussten einfach anteilig nochmal einen bestimmten Betrag abführen.
Ja.
Okay, verstehe.
Heute gibt es die Gewerbesteuer, die aber bei weitem nicht das auffängt, was früher die Lohnsummensteuer gebracht hat. Zumal heute, nehmen wir ein Beispiel, IKEA in Essen, nehmen wir das Centro in Oberhausen, die zahlen keine Gewerbesteuer in Oberhausen oder in Essen, sondern die zahlen diese Gewerbesteuer in Holland oder in Irland zu ganz anderen Steuersätzen, weil die Unternehmen sich international so verschachtelt haben, dass sie dann vor Ort, wo sie tatsächlich aktiv sind, wo sie Gewinne abschöpfen, gar nicht mehr steuerpflichtig sind.
Ja. Das hätte ich jetzt beim Centro nicht gedacht, weil die ja nun mal sehr, also ich weiß nicht, was da die Unternehmensstruktur ist, aber IKEA ist ja nun mal ein international agierender Konzern,
Centro während auch. Centro ist das Centro-Geld landet, wenn man so will, in Irland. Oberhausen hat nichts davon. Das war seinerzeit ganz groß vom damaligen Oberbürgermeister in Oberhausen, wer war es noch, Burkhard Drescher, immer postuliert worden ist. Nun beginnt die goldene Zeit von Oberhausen. x-tausend Arbeitsplätze und die Gewerbesteuer und dies und das und jenes. Nichts von alledem. Nichts von alledem.
Das heißt, der Betreiber vom Centro hat woanders auch noch Einkaufszentren und ähnliche Sachen?
Ja, es ist ein Riesenkonzern, ein Riesenmischkonzern. Und wenn ich das Centro nehme heute, es ist eine Attraktion im Ruhrgebiet. Holland, Belgien ist auch international bekannt und international angefahren. Alles prima, alles prächtig. Nur eine der Folgen des Centro war eben auch, dass Altoberhausen, die Oberhausener Altstadt, dass die handelsbefreit ist. Die ist tot. Ja. Ja, das sind die Folgen dann. Ne?
Das ging recht schnell, ne?
Ja, also das ging sehr schnell. Ja. Ja.
Also das Centro ist, für Leute, die es nicht wissen, ist ein großes Einkaufszentrum, wo es auch Gastronomiebetriebe, ein Kino.
Auf einer ehemaligen Stahlwerksfläche von Thyssen. Es gibt da dieses riesige Einkaufszentrum, das größte hier im Ruhrgebiet überhaupt. Ich glaube sogar in Nordrhein-Westfalen das größte.
Ursprünglich in ganz Europa.
Ja, dann gibt es ein tolles Aquarium dabei. Dann gibt es Industriekultur, der tolle Gasometer als Aussichtsplattform, als Ausstellungsräumlichkeit.
Ist, glaube ich, zurzeit geschlossen, aber wird
zurzeit 2021. geschlossen, aber es kommt 2021 wieder eine tolle Ausstellung rein, ja. Also es ist alles ganz toll, alles ganz prima. Nur man darf sich nichts vormachen. Solche Ansiedlungen haben dann eben auch Konsequenzen, siehe Altstadt von Oberhausen.
Ja. Gut, um den Bogen wieder zurückzubekommen, du hattest gerade schon erklärt, dass dass der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet und somit auch das Ruhrgebiet als Ballungsraum sich von Süden her Richtung Norden ausgebreitet hat, also von der Ruhr im Süden über die Emscher bis hier zur Lippe im Norden.
Zur Lippe, ja.
Das heißt, so Städte wie Dorsten oder auch Mahl, wir befinden uns im Norden des Ruhrgebietes. Das heißt, der Steinkohlenbergbau hat hier recht spät begonnen, aber hat somit dann auch hier recht spät geendet. Ja. Die letzten paar Zechen waren, also fürs Leopold war eine der letzten vielleicht 10.
Ja.
Bergwerk 10. Lippe.
Ja.
Auguste Victoria in Mahl war, glaube ich, das zweitletzte.
2015, ja, ein bisschen zweitletzte nicht, aber 2015 Auguste Victoria und Bergwerk West in Kamp-Lintfort. Und dann kamen 2018 die beiden letzten Schachtanlagen. Das war einmal Prosper Haniel in Bottrop und die Zeche Anthrazit in Ibbenbüren. Das waren die beiden letzten Anlagen, die dann 2018 geschlossen worden sind.
Anthrazit hatte ich jetzt nicht mitgezählt, weil Ibbenbüren ja das eine Bergwerk ist in NRW, was sich nicht im Ruhrgebiet befindet.
Ja, aber es ist auch eine Rohkohleanlage gewesen. Ne?
Ja.
Auch eine Rohkohlezeche.
Richtig. Ja. Gut, das heißt, wir waren recht spät dran, ne? Also Anfang 19. Jahrhundert beginnt in Großbritannien die Industrialisierung, ne? Die Dampfmaschine wird erfunden und so weiter, die Eisenbahn. Ja. Und in der Nähe der Ruhr wurde schon lange davor Kohle entdeckt, aber plötzlich war es möglich, Schächte auch in viel größere Teufen abzuteufen, als vorher. Und dann hat es bis Ende des 19. Jahrhunderts gedauert, oder ungefähr bis zur Jahrhundertwende, bevor dann der Bergbau nach Dorsten und hier in die Umgebung
kam. Erste Kohlefunde in Dorsten waren 1896. Das war nicht in Herwes, das war nicht in Holsterhausen, sondern das war in Dorsten.
In der Feldmark.
Der Feldmark, da wo heute der Jahnplatz ist, der Sportplatz ist, so etwa in dem Bereich. Aber in einer Lagerung die Kohle da und in einer Mächtigkeit die Flöze, dass es nicht wirtschaftlich gewesen wäre, das Vorhaben da weiter voranzutreiben. Gab dann die weiteren Bohrungen. Zunächst wurde man in Holsterhausen fündig. An der heutigen Baldurstraße, sie heißt immer noch so, Parallelstraße zur Pliesterbecker Straße, wenn man so will. Da ist dann auch die gleichnamige Zeche abgeteuft worden, die Zeche Baldur, mit großen Problemen wegen der Halterner Sande. Und mit kurzer Zeitverzögerung begann dann auch die Bohrung in Herwest fürs Leopold. da dann auch erfolgreich und 2 Jahre nach Baubeginn Baldur ist dann auf Leopold begonnen worden, die Schächte abzuteufen und dann, wie gesagt, ab 1913 dann hier die wirtschaftliche Förderung der Kohle.
Ja, also damals, wenn wir von ungefähr 1900 sprechen, dann würden wir, wenn wir von Dorsten sprechen, von dem sprechen, was jetzt der südliche Teil Dorstens ist. Also wir haben die Innenstadt und eben auch die Feldmark, wo beim Jahn-Sportplatz die ersten Kohlefunde waren und die Hart und Östrich und Alten-Ulfkotte, ja, was jetzt so alles dazugehört. Das ist alles südlich vom Kanal.
Ja, der größte Teil der Orte, Vororte, die Sie jetzt aufgezählt haben oder die du jetzt aufgezählt hast, ist dann über die Neuordnung entweder 1929 oder 1975 dazugekommen. Herwest und Holsterhausen, die nördlich der Lippe lagen, die sind 1943 eingemeindet worden. Die waren bis dahin selbstständig, waren dann aber 1943 so verarmt, dass sie dann sogar dankbar waren, zwangseingemeindet zu werden.
Okay. Wurden Wulfen und Deuthen und Rade und Lembeck auch 43?
Nee, 75. Wulfen, Lembeck, Rade sind 75 dazugekommen. Deuthen gehörte schon zu Wulfen dazu, genau wie Barkenberg ein Stadtteil von Wulfen war. Rade war eine selbstständige Gemeinde, Lembeck war eine selbstständige Gemeinde. Das ist alles mit der großen kommunalen Neuordnung 1975 passiert, genauso wie auf der anderen Stadtseite Altendorf-Ulfkotte dazu kam. Polsum kam zu Mahl, Altendorf-Ulfkotte kam zu Dorsten.
Ja. Ich frage deswegen, weil wenn wir über den Bergbau in Dorsten sprechen, dann sprechen wir eben auch über Wulfen. Ja. Ne? Also das sind, wir haben also, wie 13. ich eben schon mal...
Bitte? Wir haben, wenn man so will, 3 Zechen hier in Dorsten gehabt.
Ja, und genau, aber keine davon befindet sich südlich von der Lippe. Ne? Also wir haben das eigentliche Stadtzentrum, die Altstadt und so weiter, haben wir südlich vom Kanal und dann eben in Anführungsstrichen parallel zum Kanal haben wir dann noch die Lippe, die sozusagen Dorsten in 2 Teile teilen.
Ja, wobei das ja auch ganz spannend ist, Kanal und Lippe. Die Lippe, so wie sie heute fließt, nördlich vom Kanal, muss man sich jetzt vorstellen, Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Lippe auf einer Strecke von 3,6 Kilometern, nämlich unmittelbar an der Stadt vorbei, von Herwest bis rüber nach Holsterhausen, etwa 200 bis 400 Meter weiter südlich geflossen. Das heißt, da, wo heute unmittelbar an der Stadt vorbei der Kanal steht, da war früher das Lippebett. Die Villa Keller hinter der Reitsportanlage und vor dem Segelflugplatz, die lag mal nördlich der Lippe, liegt heute deutlich südlich der Lippe. Davor liegt noch der Kanal. Ne? Das muss man sich dabei natürlich auch dann bewusst machen. Man sagt das heute immer so einfach, Lippe und Kanal und dann kommt Dorsten und dieses. Da ist schon sehr viel geändert worden. Und auch das Folgen im Grunde genommen oder ein Tribut, der zu zahlen war, an die Industrialisierung. Denn diesen Kanal benötigte man weniger, um hier die Kohle von Fürst Leopold abtransportieren zu können oder die Güter aus dem heutigen Chemiepark Nord, sondern die war vor allen Dingen notwendig, diese Kanalverbindung zum Kanalkreuz vom Rhein kommend, zum Kanalkreuz nach Datteln, weil es von da aus abging Richtung Norden in den Dortmund-Ems-Kanal, vom Dortmund-Ems-Kanal wieder rüber in den, lass mich nicht lügen, Mittellandkanal. Im Prinzip kann man heute vom Rhein über die Kanäle an Dorsten vorbei bis zur Ostsee oben hochfahren.
Ja, dann über irgendwie zum Rhein-Herne-Kanal kommt man auch noch und so.
Ja, ja.
Also die Lippe hat jetzt nicht, nur damit es nicht falsch verstanden wird, die hat jetzt nicht plötzlich ihr Flussbett geändert aufgrund von, sagen wir mal, Bergsenkung,
die ist richtig verlegt worden.
Weil der Kanal, also der Wesel-Datteln-Kanal, von Wesel bis Datteln, da lang gebaut werden musste.
Ja.
Ne?
Ja.
Es gab das nördliche Tor der Dorstener Altstadt, ist ja das Lippe-Tor, die Bushaltestelle heißt immer noch so, das damalige Einkaufszentrum mit dem gleichen Namen gibt es nicht mehr. Und diese Stelle befindet sich heute am Kanal, heißt aber Lippe-Tor, weil damals eben das nördliche Tor von Dorsten direkt an der Lippe lag.
Ja, ja.
Und da ist sie jetzt nicht mehr. Ne?
Da war auch die Lippebrücke. Es gab ja zwischen Wesel und Haltern gab es nur eine Lippebrücke, viele, viele Jahrzehnte lang. Das war diese Lippebrücke in Dorsten. Die war dann auch daher die Bedeutung von Dorsten als kleine Hansestadt. Die war zollpflichtig. Da musste Tribut gezahlt werden, wer die Lippe überqueren wollte. Aus dieser Lippebrücke, heutige Kanalbrücke, wenn man so will, da hat Dorsten den Reichtum des späten Mittelalters her. Ne?
Das ist an der Stelle der jetzigen Erzbischof von Hochstaatenbrücke, heißt die, glaube ich, ne?
Ja, nicht ganz. Ist schon in etwa auch da, wo heute die Kanalbrücke ist.
Ach, die Fußgänger?
Ja, nein, die normale Autobrücke.
Ach so, ich dachte, die heißt Erzbischof von...
Diese Hochstaatenbrücke, dieser Erzbischof von Hochstaden, das war derjenige, der Dorsten 1251 die Stadtrechte gegeben hat. Die ist errichtet worden, nachdem im Rahmen eines Konjunkturprogramms Anfang der 70er Jahre das Gelände Maria-Lindenhof bebaut wurde mit Volkshochschule, Stadtbibliothek und Gymnasium Petrinum. Das waren x Millionen Mark damals, die die Stadt bekommen hatte aus Sondermitteln. Übrigens ein Konjunkturprogramm, das durchgesetzt worden ist von der damaligen Runde der SPD-Oberbürgermeister im Ruhrgebiet. Die fuhren nach Bonn, die setzten den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, also war es kurz nach 74, unter Druck, als Kompensation unter anderem für die Abschaffung der Lohnsummensteuer ein Sonderprogramm, ein Konjunkturprogramm zu machen. Und Dorsten profitierte von diesem Konjunkturprogramm durch den Bau, wie gesagt, von VHS, Gymnasium Petrinum und Stadtbibliothek unten im Gelände Maria-Lindenhof. Und um da eine bessere Fußverbindung dann in die Innenstadt zu schaffen, deshalb wurde diese später Hochstadenbrücke genannte Fußgängerbrücke dann über den Kanal gebaut.
Das heißt, die Lohnsummensteuer wurde abgeschafft, um die Unternehmen zu entlasten, aber dann hatten die Gemeinden, die diese Steuereinnahmen erhalten haben, plötzlich ein Problem.
Ja, aber riesiges Problem.
Okay, und dann wurde der Bund gefragt, ob er das irgendwie kompensieren kann.
Ja, ja.
Okay, verstehe. Gut, also was ich erläutern wollte, war für Leute, die sich hier in der Region nicht auskennen, wir haben Kanal und Lippe, die praktisch mehr oder weniger direkt nebeneinander verlaufen, mehr oder weniger. Und südlich davon befinden sich die Stadtteile, die recht dicht besiedelt sind, und nördlich davon befinden sich die Stadtteile, die ein bisschen ländlicher sind. Ne? Da geht's dann.
Aber eben auch Münsterland. Aber eben auch die beiden Bergbaustadtteile. Ne?
Genau. Ne? Also alle Bergbaustadtteile Dorstens befinden sich nördlich von der Lippe.
Ja. Zeche Wulfen, die haben wir vorhin nicht so ausführlich behandelt. Zeche Wulfen, eine Anlage des Konzerns Matthias Stinnes, auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts ursprünglich einmal geplant. Dann aus vielerlei Gründen, unter anderem Kriegsgründe, politischen Unruhen und so weiter, x-mal wieder verschoben worden. Anfang der 1950er Jahre kamen die Pläne wieder auf den Tisch, es ist nochmal gebohrt worden. Und dann wurde auf Landesebene entschieden, ja, wir wollen da noch wir genehmigen da noch den Bau einer Zeche. Und diese Zeche Wulfen, wie sie dann genannt wurde, sollte nun eine zukunftsträchtige Großzeche werden. Großzeche heißt, angedacht war eine Belegschaftsgröße von deutlich mehr als 10.000 Bergleuten. Und um da nun auch die vernünftig unterbringen zu können, deshalb wurde das Projekt Neue Stadt Wulfen entwickelt, sprich Barkenberg. Und wenn man so will, war Barkenberg ursprünglich einmal gedacht als größte Bergarbeitersiedlung des Ruhrgebiets. Das wäre es nämlich gewesen. Wenn man sagt, ohne Zeche Wulfen kein Barkenberg, dann ist damit auch die erste Funktion von Barkenberg eigentlich erklärt. Die Zeche wurde dann Ende der 50er begannen die Abteufarbeiten. In 60er Jahren wurde die Zeche erschlossen. In 60er Jahren begann dann auch der Bau der neuen Stadt Wulfen. Und wenn man sich heute bewusst macht, zu welchem Zeitpunkt das passierte, dann muss man sagen, eigentlich hätte damals die Politik die Reißleine ziehen müssen und sagen müssen, Stopp, Schluss, aus, hört auf, hier die Zeche zu bauen, und Stopp, Schluss, aus, natürlich dann auch keine neue Stadt Wulfen. Denn diese 60er Jahre, das waren schon die Jahre, in denen deutlich wurde oder sehr deutlich war, dass es mit dem Bergbau so nicht weitergehen würde. Es gab die Absatzprobleme, die Kohlekrise, die brannte schon an der Ruhr, muss man wirklich sagen. Überall die großen Demonstrationen mit den schwarzen Fahnen. Und es waren wirklich Krisenjahre. Und man hätte eigentlich diese Zeche Wulfen gar nicht mehr abteufen dürfen, jedenfalls nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Man muss ja mal bewusst machen, kurz nachdem diese Zeche dann in Betrieb gegangen ist, kurz nachdem, wenige Jahre nachdem die ersten Mieter in Barkenberg eingezogen sind, 1968, ist die Ruhrkohle gegründet worden. Und die Ruhrkohle ist ja nicht gegründet worden, weil es dem Bergbau so gut ging, sondern, wenn man so will, als staatlich subventionierte Auffanggesellschaften für die defizitären, sprich Kohlebereiche der großen Ruhrgebietskonzerne.
Sowas wie eine Bad Bank der Steinkohlewirtschaft.
Ja, ja, ja.
Und gut, aber also es wurde, also die Schächte wurden abgeteuft, das Bergwerk wurde eröffnet, die haben ja Förderung begonnen.
Ja, ja.
Und auch die Barkenberg wurde gebaut.
Barkenberg hat in den besten Jahren knapp 15.000 Einwohner gehabt, und auch wenn diesem Projekt Barkenberg, diesem Projekt Neustadt Wulfen in Dorsten, leider muss ich sagen, von vielen Menschen immer noch mit großen Vorbehalten begegnet wird. Ich halte das Projekt Neustadt Wulfen immer noch für eine Erfolgsgeschichte. Und wenn ich dann gefragt werde, warum, mache ich es immer an einem Beispiel deutlich, dass leider, muss man wirklich sagen, inzwischen verwässerte Verkehrskonzept dieses Projektes Neustadt Wulfen hat es immerhin ermöglicht, dass 15.000 Menschen in einem doch vergleichsweise engen Bereich zusammen gelebt haben, Auto gefahren sind, Fahrrad gefahren sind, als Fußgänger unterwegs waren, und all das war möglich ohne die Regelung auch nur einer einzigen Verkehrsampel. So, allein das zeigt schon, da steckt doch was hinter und da war doch was dran. Ne?
Ja. Ja. Ich war vor ein paar Monaten ein paar Mal in Barkenberg auf Wohnungssuche, nicht für mich selber, für wen anders, aber da gibt's schöne Ecken, wo man gut wohnen kann, glaube ich.
Ja. Ja.
Ich bin auf der Hart aufgewachsen, also im Dorstener Süden. In Wulfen war ich üblicherweise nur für Auswärtsspiele beim BSV. Ja. Und also ich selber bei der BG gespielt in Holsterhausen. Es gibt ein paar Vorurteile, aber ich glaube, da kann man ganz gut wohnen.
Es hat auch in Barkenberg sicherlich Fehler gegeben im Rahmen der dortigen Stadtentwicklung, dass möglicherweise tatsächlich eine ganze Zeit lang der soziale Wohnungsbau überbetont worden ist, dass die Sozialstrukturen insgesamt nicht so ausgeglichen waren, wie sie hätten sein sollen, dass das Freizeitangebot nicht so war für gerade Jugendliche auch, wie es hätte sein sollen. Aber mein Gott, nochmal, fehlerfrei wird nirgendwo gearbeitet. Und über die Zeit und über die weitere Entwicklung, auch mit dem, was an Bebauungsplänen noch angedacht war, wenn man sich den alten Flächennutzungsplan von Barkenberg anguckt, das hätte sich schon noch ausgeglichen im Laufe der Zeit. Und es hat sich erledigt im Grunde genommen. Jetzt gehört Barkenberg zur Stadt Dorsten. Und da sind wir dann in der traurigen Situation. Ich sprach vorhin von dem leider inzwischen verwässerten Verkehrskonzept. Dorsten ist eine vergleichsweise arme Stadt, ist eine Ausgleichsgemeinde, ist zur permanenten Haushaltskonsolidierung verpflichtet, muss also sparen, wo es nur eben geht, und leider auch da, wo es eigentlich nicht geht. Für die fällige Sanierung der Fußgängerbrücken in Barkenberg, die dann über die ursprünglich mal vierspurigen Straßen geführt haben, war dann im Etat kein Geld mehr da, also sind die Fußgängerbrücken, drei glaube ich inzwischen, sind dann abgerissen worden. Und so stellt man natürlich ein Verkehrskonzept, ein ehemals mal preisgekröntes Verkehrskonzept, auch mächtig in Frage.
Ja.
Und zeitgleich wird, polemische Anmerkung, zeitgleich wird dann in einem anderen Stadtteil in Holsterhausen über die Autobahn eine Wildbrücke gefahren, damit die Rehlein und Häslein gefahrlos über die A31 kommen.
Ja, Prioritäten. Ja. Ja, das ist, war Wulfen, also war die, ja. Also die.
Also diese Zeche Wulfen, um das noch kurz abzuschließen, diese Zeche Wulfen hatte immer Probleme, hatte in besten Jahren eine Belegschaft von immer noch unter 1000. Ich hatte ja vorhin gesagt, über 10.000 sollten es mal sein. Belegschaft von unter 1000 und ist dann in den 80er Jahren mit Fürst Leopold über Tage, unter Tage zusammengelegt worden. Einstellung der Förderung dann und inzwischen ist sie rückgebaut worden. Von dieser Zeche Wulfen gibt es, anders als von Fürst Leopold, eben heute nichts mehr. Ist komplett abgerissen worden. Da gibt es, wenn man so will, einen grünen Korken auf der Wiese über einem der ehemaligen Schächte und das war's. Wobei, wenn man sich denn heute nochmal alte Bilder anguckt, von dieser, was heißt alt, wir reden über einen Zeitraum von 40 Jahren, Bilder anguckt von dieser Zeche Wulfen. Es war architektonisch, baulich eine tolle Zeche mit einer wirklich hochmodernen Infrastruktur auch. Gut, es war einmal.
War das die letzte Zeche, die abgeteuft wurde im Ruhrgebiet?
Nein, nach der Zeche Wulfen kamen noch die Außenschächte von Auguste Victoria in der Hart bis hoch nach Lippramsdorf-Haltern. Die kamen später noch.
In der Hart?
Ja.
Nicht die Hart in Dorsten, sondern?
Sondern die Hart, ja. Ja.
Ah, okay.
Das Erholungsgebiet da. Ja.
Ach so. Gut, aber ist es die nördlichste? Somit, ist
auf jeden Fall mit. Also jetzt als Hauptstandort war die Zeche Wulfen von Anthrazit eben Bürden mal abgesehen. Ja. Hier im Emscher Lippe-Raum war es die nördlichste Zeche. Wenn man die Außenschächte zum Maßstab nimmt, dann hatte Auguste Victoria weiter nördlich noch einen Außenschacht.
Okay. Das heißt, dass die Zeche Wulfen war einfach, weil sie erst so spät entstanden ist, war sie einfach eine der moderneren,
ja,
nehme ich mal an, und ja, sah dementsprechend dann wohl auch so aus.
Ja, ja. Ja.
Von der Zeche Baldur, ist da noch irgendwas über? Nicht wirklich.
Ne? Von der Zeche Baldur sind kleine Reste da, die genutzt werden heute als Lagerräume, ich glaube von der Spedition Nagel. Aber der größte Teil ist natürlich weg. Diese Zeche Baldur war wichtig noch für Fürst Leopold, weil von Fürst Leopold aus ist Richtung Holsterhausen und weiter Richtung Schermbeck noch viele Jahrzehnte Kohle abgebaut worden. Und um da eine ausreichende Bewetterung, also Klimatisierung der Abbaubereiche vor Ort zu haben, deshalb wurde der Schacht von Baldur noch mal tiefer geteuft auf über 1100 Meter. Und von da aus wurden dann die untertägigen Arbeitsbereiche von Fürst Leopold klimatisiert.
Okay. Es gab auf Baldur oder auf allen drei Dorstener Zechen gab es jeweils zwei Schächte, glaube ich, ne?
Ja, zu jeder Zeche muss es mindestens zwei Schächte geben, wegen der Bewetterung. Das eine ist der einziehende Schacht, der saubere, trockene, kühle Luft nach unten bringt. Das andere ist der ausziehende Schacht, der die feuchte, warme, verbrauchte Luft nach oben holt.
Und der in Altendorf, also südlich von Kanal und Lippe, gibt es einen Wetterschacht.
Auch der Wetterschacht,
gehörte, ja. Der gehörte aber nicht zu Fürst Leopold, der gehörte zu Westerhold.
Ne? Der gehörte zu Westerhold oder auch zu Polsum.
Ach so,
ja,
okay.
Ja.
Okay. Und
ist aber später mitgenutzt worden, auch für Fürst Leopold. Denn nach 2001 oder vor 2001, als hier die Förderung eingestellt wurde, ist ein Untertageverbund hergestellt worden zwischen den Zechen Westerhold und Fürst Leopold, die dann zum Bergwerk Lippe zusammengeschlossen wurden.
Ja. Also Baldur war die erste, die, ja, abgeteuft wurde.
Ja.
Die wurde irgendwann zusammengelegt mit Fürst Leopold.
In den 30er Jahren.
Genau. Ja. Dann hatten wir Fürst Leopold Baldur, da wurde dann auch unter Tage der Durchbruch.
Unter Tage auf einer Tiefe von 650 Meter ist da 31 der Durchbruch hergestellt worden. Und dann später nochmal der Durchbruch zwischen Fürst Leopold und Wulfen. Ja. Die ganz zum Schluss hieß die Anlage Fürst Leopold Wulfen. Und bevor hinter den Schrägstrich Wulfen kam, stand da früher Baldur.
Genau, also aus Fürst Leopold wurde Baldur. Fürst Leopold Baldur, da wurde es wieder reduziert auf nur Fürst Leopold. Dann der Zusammenschluss mit Wulfen, dann war es Fürst Leopold Wulfen.
Ja.
Und dann entstand das Bergwerk Lippe, wo die dann noch mit Westerhold in Gelsenkirchen-Hassel zusammengelegt wurden.
Ja.
Okay. Und okay. Gut. Nur um das ungefähr mal einzuordnen.
Ja.
Und die verschiedenen Schächte, also zweimal Baldur, zweimal Wulfen, zweimal Fürst Leopold, die sind inzwischen alle verfüllt.
Die sind verfüllt. Hier auch Fürst Leopold mit einer Spezialverfüllung. Fürst Leopold ist Reservestandort der Wasserhaltung. Nach allen Gutachten, nach allen Berechnungen wird man es nicht benötigen, weil hier so viel Grubenwasser gar nicht ankommen wird. Wasserhaltung bedeutet nichts anderes als, es muss dauerhaft gepumpt werden. Das Ruhrgebiet ist im Rahmen der industriellen Steinkohleförderung um etwa 12 bis 15 Meter abgesackt. Es ist der größte Ballungsraum in Deutschland mit rund 5 Millionen Einwohnern. Und solange hier so viele Einwohner leben sollen, muss halt gepumpt werden. Sonst läuft das, was früher mal ein Kuchenblech war, dieses Ruhrgebiet, landschaftlich ganz grob jetzt, und heute ein tiefer Suppenteller ist, läuft voll. Und dann müssten wir hier alle Schwimmhäute kriegen oder müssten halt wegziehen. Und solange hier Menschen leben sollen, muss gepumpt werden. Wenn jetzt hier zu viel Wasser ankäme auf Fürst Leopold, dann könnte man den alten Schacht 1, das ist der unter der grünen Kiste, also wenn man so davor steht, links von dem historischen Schachtgerüst, das jetzt restauriert worden ist, der Schacht ist zu einem Brunnenschacht ausgebaut worden, den kann man aufbohren, kann Tauchpumpen einhängen und dann könnte man die alte Grubenwasserleitung quer über das Zechengelände, quer durch den Siedlungsbereich rüber zur Lippe wieder reaktivieren und könnte da das Grubenwasser dann ableiten.
Ah, okay. Ja. Aber 2017 wurde die Wasserhaltung erstmal eingestellt hier, ne?
Nee, die ist nach wie vor betrieben worden. Sie ist eingestellt worden insofern, nicht 2017, 2019 ist das passiert. Das, was früher von Pumpen jeweils vor Ort geregelt werden musste, ist jetzt so organisiert, dass es für die gesamte Grubenwasserhaltung im Ruhrgebiet auf der ehemaligen Schachtanlage Pluto in Herne eine zentral gesteuerte Anlage gibt, eine Rechneranlage gibt. Die sorgt dafür, dass alle Grubenwasserströme Richtung Westen abgeleitet werden, dann entweder nach Förde oder runter nach Walsum und da werden sie dann abgepumpt und nach Klärung dann in den Rhein abgeleitet. In die Lippe, in die Ruhr, in die Emscher werden Stand heute wegen dieser neuen Grubenwasserhaltung jetzt schon keine Grubenwasser mehr abgeleitet.
Verstehe ich das richtig? Das ist so eingerichtet, dass das Grubenwasser schon unter Tage in westlicher Richtung abfließt?
Ja.
Ach so, damit man dann nach dem Hochpumpen...
Das fließt jetzt schon Richtung Westen alles ab. Das ist mit sehr komplizierten Wasserbauten unter Tage so eingerichtet worden. Und es ist ja so, dass das Ruhrgebiet unter Tage aussieht wie ein Schweizer Käse. Alle Schachtanlagen waren direkt, indirekt miteinander verbunden, auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Täufen natürlich. Und das ist jetzt durch Wasserbauwerke so organisiert worden, dass tatsächlich von da nach da und da nach da das Wasser immer weiter Richtung Westen geführt wird. Unterstützt natürlich auch durch Pumpen, unterstützt durch Schleusenkammern und ähnliches mehr, durch Rückhaltebecken, die es unter Tage gibt. Aber das Wasser fließt und es muss auch fließen, denn sonst würde es ja im Laufe der Zeit immer weiter ansteigen, irgendwann dann auch das Grundwasser kontaminieren. Und das ist genau das, was man verhindern will auf jeden Fall.
Ja, gut. Wir hatten gerade schon ein bisschen über hier die Eisenbahnverbindungen gesprochen. Ja. Das wurde ja deutlich zurückgebaut, ne? Also das, was ich gerade nicht verstanden hatte, war die Unterscheidung zwischen Zechenbahn und Hafenbahn. Und du sagtest, eine von denen sei noch aktiv.
Ja, die Hafenbahn ist noch aktiv, weil es da ja das Industriegebiet Dorsten-Ost gibt und viele Betriebe in diesem Industriegebiet Dorsten-Ost, die werden über die Dorstener Hafenbahn erschlossen. Und die Zechenbahn.
Also mit Hafenbahn ist nur die Strecke gemeint, kein tatsächlicher Verkehr.
Ist nur die Strecke gemeint.
Okay. Also wir haben im Wesentlichen die Bahnlinien, die es hier gibt. Ja. Also im Wesentlichen ist das die von Süden her kommt, also von Essen über den Bottrop und Gladbeck, am Ende dann noch nach Borken. Feldhausen. Ja. Und dann eben über Dorsten, also erst über den Bahnhof Dorsten, der, wenn man so möchte, Hauptbahnhof. Ja. Und dann werden die führen die weiter über den Kanal, über die Lippe bis zum Bahnhof Herwes-Dorsten und dann teilen sie sich in zwei, einmal Richtung Borken, einmal Richtung Coesfeld. Ja, richtig. Und da findet Personenverkehr statt. Ja. So, und jetzt gibt's mit der...
Dieser Herwester Bahnhof, der war in seiner Vergangenheit ein sehr bedeutender Bahnhof, weniger für den Personenverkehr, sondern vor allen Dingen für den Güterverkehr. Und da gab es die Bahnlinie, man glaubt es nicht, aber es war wirklich so, Hamburg-Herwest-Amsterdam. Und die war enorm wichtig für den Kohletransport von Herwest Richtung Holland. Ein Großteil der Leopoldkohle ist in Holland gemischt mit anderer Kohle in Kraftwerken verfeuert worden.
Okay. Amsterdam nicht? Ach so, in Kraftwerken. Ach so, die wurden nicht von da verschifft?
Nein.
Ach so, sonst hätte ich gedacht, vielleicht Rotterdam oder so. Aber ein Freund von mir hatte das mal gesagt, dass sein ehemaliger, ich glaube, Geschichtslehrer hätte mehrfach erwähnt, dass der Herwester Bahnhof auf der direkten Verbindung von Paris nach St. Petersburg liegen würde oder so.
Eine
gewisse geschichtliche Bedeutung hätte.
Ja, für den Güterbereich ist aber diese Linie Hamburg-Herwest-Amsterdam ist da wichtiger. Ne?
Ja. Gut, ist nur, ich erwähne es nur, weil es aus heutiger Perspektive schwer vorstellbar, weil der Bahnhof Herwest-Dorsten besteht aus einem Bahnsteig mit zwei Gleisen. Ja. Ne, und dann da hat man eben dann in nördlicher Richtung die Verbindung nach Borken.
Ja, aber unten der gesamte Bereich, den jetzt die evangelische Freikirche, wie ich finde, ganz toll umgebaut hat und für sich nutzt, das war wirklich alles Bahnhofsgebäude. Ne? Und dieser Bahnhof war eben, hatte zwei Ebenen. Es gab unten die Güterebene, oben war die Ebene für den Personenverkehr. Tja, Vergangenheit.
Ach so, das heißt, das Kirchengebäude war früher Bahnhofsgebäude.
Das war Bahnhofsgebäude, ja.
So, wenn man aus dem Herwester Bahnhof rauskommt.
Und gegenüber das alte Gebäude, das war die alte Herwester Post.
Die Moschee.
Also die Moschee, ja. Die DTIP. Also durchaus, ja, wenn man sich auch heute noch anguckt, repräsentative Gebäude. Ne? Die haben schon was hergemacht. Ne?
Am Holzplatz heißt
es. Am Holzplatz,
glaube ich,
ne? Ja.
Okay. Okay. alles gut, wir können eine kurze Pause machen.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.